Hast du dir schon mal Gedanken gemacht und überlegt, ob dein Portfolio eigentlich richtig investiert ist? Da habe ich heute vielleicht was für dich, denn wir haben gemeinsam mit Vanguard eine Studie gemacht. Da haben wir 166.000 Anlegerdepots analysiert und versucht herauszufinden, wie angelegt wird und vor allen Dingen auch, gibt es Verbesserungen oder Fehler, die vielleicht sogar gemacht werden. Und das Schöne ist, diese Studie kannst du natürlich auch selber für dich anschauen und daraus dann Rückschlüsse für dein Portfolio ziehen. Wenn du also genau wissen willst, was sich da in Deutschlands Portfolio so tut, dann sollst du dir den Talk heute unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Axel, schön, dass du heute hier nach München gekommen bist in unser Studio. Wir haben ja in den letzten Monaten auch mit Kollegen von dir an einem großen Thema gearbeitet, wo wir heute drüber sprechen wollen, und zwar den Vanguard Portfolio Check. Große Studie, wo ihr Anlegerdepots analysiert habt. Wir durften Teil davon sein. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir bei Extra ETF sein darf in München und freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir müssen natürlich drüber sprechen, wenn wir schon mitpartizipiert haben sozusagen. Magst du mal ganz kurz vielleicht erklären zum Einstieg, was denn genau der Portfolio-Check ist und was ihr da gemacht habt und vor allen Dingen auch, warum ihr das gemacht habt?
Sehr gerne. Also der Portfolio-Check ist quasi eine Analyse, eine Bestandaufnahme darüber, wie die Portfolios in Deutschland aussehen. Ne? Und das kann man auf verschiedene Art und Weisen tun. Man kann zum Beispiel zu einer Bank oder einem Broker gehen und sagen, hey, was machen denn eure Anlegerinnen und Anleger? Dann hat man aber nur dieses eine Bild. Wir wollten ein möglichst breites Bild bekommen und dann hatten wir die Idee, solche Portfolio-Tracker, wie zum Beispiel Extra ETF einen hat, zu fragen, hey, können wir zusammenarbeiten? Wollen wir uns das mal im Detail anschauen? Das Gute an dieser Studie ist, dass wir uns echte Portfolios anschauen, also nachweislich wirklich echte Portfolios, die wir anonymisiert erhalten haben und dann analysieren konnten. Das Coole ist, wir haben am Ende jetzt wirklich ungefähr 166.000 Portfolios, die es auch so in der Realität gibt, die wir detailliert analysieren können.
Ja, da hat der Get Quinn und Parkett auch noch mitgemacht. Also die wollen wir natürlich auch nennen.
Klar.
Also alle drei sozusagen haben wichtig, du hast es schon gesagt, anonymisiert.
Ja.
Ist also nicht rückschließbar Daten geliefert, auch nicht an euch, sondern an die Universität Marburg. Und dort wurde das dann von dem, ja, wie nennt man das dann, Lehrstuhl oder von wissenschaftlichen Team.
Genau, es ging nicht an die Universität Marburg, sondern es ging an Professor Stolper und an Dr. Scheldt von der Universität in Frankfurt. Und die beiden Menschen, also Professor Stolper hat den Lehrstuhl für Household Finance, also für genau das, was wir uns anschauen wollen, an der Uni in Marburg. Und die beiden haben dann für uns die Datenarbeit gemacht. Das war wirklich viel Arbeit, also Daten angleichen, analysierbar machen. Und somit haben wir wirklich absolute Vollprofis auf dem Thema da drauf schauen lassen. Und du hast schon gesagt, die drei Portfolio-Tracker, Extra ETF, GetGreen, Parkett, haben Daten geliefert auf einem aggregierten Level, sodass wir uns Durchschnitte über die Zeit angucken konnten. Und da konnten wir wirklich spannende Sachen lernen.
Ja, da schauen wir am besten auch rein, weil wir haben auch ein paar Grafiken mitgemacht. Vielleicht zu Beginn, gibt es denn irgendwas, wo du jetzt gesagt hast, okay, also das hätten wir so nicht erwartet. Weil ich kenne natürlich so ein bisschen, wie unsere Anleger investieren.
Ja.
Wir sind sehr ETF-lastig, sage ich jetzt mal. Bei den anderen weiß ich es nicht so.
Ja.
Aber was waren so die großen Überraschungen?
Also ich glaube, der Schocker blieb aus.
Ja, das ist schon mal gut.
Wenn wir uns einzelne angeschaut hätten, hätten wir wahrscheinlich auch wildere Dinge gefunden. Mhm. Wir haben uns aber insgesamt das angeschaut und die Überraschung ist eine positive. Die Überraschung ist, Anleger machen vieles richtig. Anleger scheinen auf die Kosten zu achten, ja, werden auch kostensensitiver über die Zeit. Anlegerinnen und Anleger setzen sehr viel ETFs ein, also wirklich erfreulich. Und innerhalb der ETFs streuen sie breit, also nehmen einen breit gestreuten ETF beispielsweise. Mhm. Ja. Und somit sind so ein paar Sachen, von denen wir sagen, das ist gut für eine sinnvolle langfristige Vermögensanlage, die sich wirklich in den Daten finden. Also die Überraschung, wie gut manches gemacht wird, war eher auf der positiven Seite.
Jetzt muss man natürlich sagen, die Gruppe, die solche Tools nutzt, sind natürlich auch, ich sage jetzt mal, ja, Leute mit Leidenschaft an, ja, Finanzen. Die wollen ihr Depot in besonders schönen Farben und Auswertungen sehen. Kann sein, dass es vielleicht ein Tick gebiased ist.
Ja, das hätte ich auch noch angesprochen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Tick verzerrt, sondern das spielt eine große Rolle. Also wir haben hier Menschen, die ein Portfolio haben, die ETFs besitzen und die online zu einem Portfolio-Tracker gehen, ja, um noch mehr darüber zu erfahren. Das sind informierte Kunden, die dadurch noch mehr Informationen erhalten. Also es sind wirklich, es ist eine Anlegerschaft, die wir eher als, also in dem Segment der Privatanleger eher als sophistiziert bezeichnen würden.
Aber es würde im Umkehrschluss ja auch bedeuten, das sage ich jetzt mal so frech, ja, wenn man einen Portfolio-Tracker nutzt und seine Finanzen besonders gut überwachen kann, trifft man auch bessere Anlageentscheidungen womöglich. Ja, weil man Fehler, ja, entdeckt, Klumpenrisiken, ja, vielleicht entdeckt. Könnte ja auch der Grund sein. Vielleicht haben wir die ja zu besseren Anlegern gemacht. Ja?
Womöglich ist gut. Es gibt natürlich immer diese psychologischen Sachen aus der Verhaltensökonomie. Ja, das ist also langfristig immer sinnvoll investieren ist, muss nicht schwer sein, aber die Psychologie und alles spielt auch eine wichtige Rolle. Können wir gleich auch noch im Detail zu sprechen. Das Entscheidende ist tatsächlich, wir blicken hier auf ein Klientel, was sich bewusst damit auseinandersetzt. Und deswegen haben wir die Studie auch gemacht. Weil andere können jetzt schauen, okay, wie sehen denn Portfolios in Deutschland aus? Ja? Was machen denn andere Anlegerinnen und Anleger? Kann ich davon vielleicht lernen? Das ist auch eine Intention der Studie.
Ja, schauen wir doch mal eine Grafik an, die da auch gerade dazu passt. Vor allen Dingen auch im Zeitverlauf. Entschuldigung, das ist nicht im Zeitverlauf, also kleiner Zeitverlauf. Vor allen Dingen aber nach Größe des Portfolios.
Ja, also was wir hier sehen ist, und das ist die große Aussage, die drüber steht, die ETFs bilden den Kern des Portfolios. Mhm. Ja? Und wenn wir hier von links nach rechts gehen, und ich ordne es gleich ein, sehen wir, dass auch über die Zeit und über die Portfoliogrößen ETFs wichtiger werden. Mhm. Wir haben Portfoliogrößen unterteilt in Stufen von 0 bis 5.000 Euro bis hin zu 100.000 Euro bis 250.000 Euro. Wir wollten bewusst sehr, sehr wohlhabende Menschen ausschließen, weil die haben manchmal einen Berater oder sind eine andere, wie soll ich sagen, andere Art von Mensch, also anderen Zugang zur Geldanlage manchmal. Deswegen haben wir bei 250.000 den Cut gemacht und gesagt, okay, wir wollen die breite Bevölkerung haben, ja, und auch kleine Portfolios uns betrachtet. So, das ist das eine, was hier unterteilt ist. Und wir sehen, je größer die Portfolios, desto höher der prozentuale Anteil von ETFs. Mhm. Und wir sehen auch, weil wir zwei Zeiträume betrachtet haben, sowohl Mitte 2023 als auch Mitte 2025, da sehen wir, dass über die Zeit, also zwei Jahre nebeneinander betrachtet, in jeder Portfoliogröße die Bedeutung von ETFs ebenfalls zugenommen hat. Mhm. Ja.
Was mich gewundert hat ein bisschen, wenn man jetzt mal den orangenen Balken anschaut, also ja, sagen wir mal den dunkelbraunen Balken, also den größeren von den nicht grünen, wenn man es so sagen darf, das sind ja die klassischen offenen Aktienfonds oder offenen Fonds, Aktienanleihen, dass der Anteil gerade bei Anlegern mit weniger Vermögen hier höher ist. Das ist, finde ich, überraschend, weil ich dachte eigentlich, Leute, die jetzt gerade mit dem Kapitalmarkt beginnen, die greifen gleich einfach zum ETF, aber anscheinend ist es nicht so.
Ja, man müsste jetzt wirklich anfangen, einzelne Interviews zu führen. Was wir vermuten dahinter ist, dass Anleger anfangen, mal einen Portfolio-Tracker zu benutzen, mit dem, was gerade da ist. Also sie sehen, okay, ich habe das im Portfolio. Woher dieser Investmentfonds auch kommen mag, der wurde vielleicht ins Portfolio reinberaten durch eine Bank und dann fangen sie an, das zu tracken mit einem Portfolio-Tracker und stellen dann fest, ah, okay, vielleicht kann man auch was anderes machen, vielleicht sind auch ETFs spannend. Insofern gibt es schon einige, die mit dem, es werden jetzt die Anfänger investieren, aber noch ein kleines Portfolio haben und dann der Investmentfonds eine größere Rolle spielt, ist aber auch was, was uns erzählt wird, auch von dir und von anderen Datenanbietern, dass das über die Zeit dann eher in den ETF-Bereich geht.
Ja, sehr spannend. Einzelaktien sind auch relativ hoch. Witzigerweise bei uns, die haben wir ungefähr 75% ETF-Bestände. Mhm. Und ungefähr 20% Aktien. Das heißt, da liegen unsere Nutzer sogar noch deutlich über dem Schnitt, was okay. Natürlich das erklärt als extra ETF. Wäre ja schlimm, wenn dann die Leute eher mehr Aktien hätten als ETFs.
Das liegt im Namen, ja.
Aber das ist interessant, ja. Okay, super. Jetzt ist die Frage halt, gehen wir mal auf den ETF-Anteil, ja. Was habt ihr denn da herausgefunden? Also was wird gekauft? Ich würde jetzt mal unterstellen, breit gestreut, du hast es vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt, aber es gibt natürlich auch so Themen wie künstliche Intelligenz, was ja im Juni 25, also vor einem Jahr jetzt vielleicht noch nicht so ultra Hype war wie jetzt, aber gibt ja auch noch andere Themen. Defense war da zum Beispiel größer. Was habt ihr da so festgestellt auf der ETF-Seite?
Also erstmal eine ganz allgemeine Antwort. Im Bereich der Themen-ETFs, Themeninvestments, sehen wir, dass vor ein paar Jahren, unabhängig von der Studie, vor ein paar Jahren die Nachfrage noch größer war als aktuell. Also aktuell, wenn man sich zum Beispiel die Top 20 ETFs anschaut, dann sind da nur noch, in Anführungszeichen nur noch, sowas wie Verteidigungsindustrie oder künstliche Intelligenz. Mhm. Früher war das mehr, da waren noch erneuerbare Energien dabei, da waren immer mal einzelne Themen auch, die sich da in die Top 20 vorgearbeitet haben. Jetzt ist es etwas weniger. Und wir als Vanguard haben ja nicht so einen großen Fokus auf die Themen-ETFs, sondern wir denken, Themen sind schon in den Breiten mit abgedeckt. Und wenn wir jetzt in die Studie reinschauen, da beobachten wir was ganz Spannendes. Und zwar, wenn wir das ETF-Segment isolieren, also alle ETFs 100%, mhm, dann sind nur 4% im ETF-Bereich in Themen-ETFs. Mhm.
Und das wären dann sowas wie künstliche Intelligenz, genau. Rüstung und diese.
Genau das, also ja. Ein Thema, was nicht ein, also indexbasiert ist das meist auch, das ist ein Themenindex, aber was jetzt nicht auf einem breiten Index wie dem FTSE All-World, dem DAX, dem, ne, oder dem europäischen Index, was auch immer, was nicht darauf basiert, sondern was wirklich auf ein Thema abzielt. Und diese machen nur 4% aus. Was uns freut, ist, dass die breit diversifizierten ETFs, wie zum Beispiel weltweit gestreute ETFs im Aktienbereich, 64% ausmachen. Ja? Und darüber hinaus der Rest in USA oder anderen Regionen liegt. Also USA, Europa vor allem. Also haben wir mit USA, Europa, was ja auch breit gestreut sein darf, ja, plus weltweite ETFs, haben wir den Großteil des ETF-Segments dann abgedeckt. Was für eine Studie beobachten und eben nur 4% in Trend- und Themen-ETFs.
Würde vielleicht auch eine Erklärung sein, warum der Aktienanteil dann so hoch ist, dass die Leute sagen, okay, ich habe hier meinen Kern, Weltportfolio, wie auch immer, aufgestellt und dann, wenn ich jetzt gezielt irgendwelche Schwerpunkte setzen will, dann kaufe ich halt vielleicht eine Einzelaktie und kaufe nicht über einen Themen-ETF oder so ein Segment rein.
Ist ein interessanter Punkt. Weiß ich nicht, aber man könnte die Daten so lesen, ja, weil wenn wir wieder an die vorherige Grafik denken, dann war ja der andere große Teil Einzelaktien, ja. Und das machen die Anleger, die wir hier betrachtet haben, tatsächlich vielfach. Und ein Grund könnte sein, dass ja entweder kriegt man den Zugang zum Kapitalmarkt und man investiert in Einzelaktien. Oder es könnte sein, dass viele das ein Stück weit spannender finden, weil da einzelne Stories, ne, unternehmensspezifische Themen eine Rolle spielen. Und beim ETF oder bei einem breit gestreuten ETF ist einfach die Partizipation am Aktienmarkt. Und bei einer einzelnen Aktie habe ich noch eine Unternehmensstory dahinter. Das hat mehr Aufregung. Will ich niemandem ausreden. Das Problem ist nur, in der Breite gibt es keine unterm Strich sind die Aktienpicker, die dann sagen, hey, ich habe da was, sind langfristig durchschnittlich zumindest nicht erfolgreicher als breit gestreute Investoren. Aber ich verstehe, dass da ein gewisser Gusto dafür ist, weil eine andere Art von Aufregung mit einhergeht.
Ja, man ist es, das ist da, würde ich sagen, so der einzige emotionale Nachteil von einem ETF, dass es halt ich sage jetzt mal, langweilig ist. Ne? Ja. Du bist im Kapitalmarkt, bist in 3, 4, 5 oder mehr 1000 Aktien investiert, das ist gut. Du weißt, dass das funktioniert, du kriegst eine Rendite.
Ja.
Aber es kann noch nicht alles gewesen sein, weißt du, ich meine, in der Richtung. Und da ist eine Einzelaktie halt dann einfach was, wo man ein bisschen näher an der Wirtschaft vielleicht irgendwie dran ist und das Gefühl hat, ein Teil zu sein.
Ja, genau. Also ich mache immer einen interessanten Vergleich. Ich glaube, dass im Gehirn dieses ich setze Geld ein, ich hoffe, das Geld wird mehr. Das kann so ähnliche Bereiche, glaube ich, triggern. Mhm. Ich setze auf Rot, ich spiele Poker, ich kaufe mir diese Aktie. Und das ist aber so wichtig, dass man versteht, dass man das voneinander trennt. Und dann kommt jetzt noch, ich investiere in einen ETF. Das ist ja natürlich viel langweiliger als andere Sachen. Aber jetzt müssen wir aufpassen mit diesem Wort langweilig. Wir haben lange diskutiert, wo wir es benutzen, wo wir es nicht benutzen. Wir haben inzwischen einen ganz guten Insta-Channel als Banger Deutschland. Mhm. Und da wird dann am Ende manchmal so reingeflüstert, boring investing. Mhm. Ja, und das ist was man, glaube ich, schon tun darf, weil boring investing kann mit sehr guten Anlageergebnissen einhergehen, langfristig. Ja. Und da wollen wir ein bisschen die Aufregung rausnehmen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil mit dieser Aufregung können auch Enttäuschungen einhergehen. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn ich jetzt angenommen, ich habe mal viel Geld zur Seite gelegt, nennen wir es 100.000 Euro. Mhm. Ich glaube nicht, dass man diese 100.000 Euro aufregend anlegen würde, wenn man alles anlegen muss, sondern vielleicht nur einen kleinen Teil davon. Mhm. Aber breit gestreut, ausgewogenes Portfolio, was langfristig orientiert ist. Warum nicht? Ja, kann man einen größeren Anteil haben.
Nee, auf jeden Fall. Aber apropos ausgewogenes Portfolio, weil da habt ihr auch was festgestellt. Das ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingsthema momentan. Moment, brauche ich die Grafik? Hier, also ungefähr, ja, ich habe jetzt mal das aufgerundet, ungefähr 95% der Portfolien ist in Aktien investiert. Das ist auf der einen Seite, sage ich mal, verständlich. Ja, weil das einfach die höchste Rendite, die mit Abstand höchste Rendite in den letzten Jahren gebracht hat und langfristig auch, das sagen wir die ganze Zeit. Auf der anderen Seite finde ich das auch ein bisschen vielleicht übertrieben, oder? Also
ja.
Man sollte doch irgendwie Anleihen im Depot haben.
Das wäre wünschenswert. Ja, also gerade nach Risikoneigung und nach Anleger ist es sicherlich nicht verkehrt, über Anleihen nachzudenken. Wenn wir uns fragen, ist dieser Anteil von 95% in Aktien, ist der sinnvoll? Würde ich sagen, für ausgewählte manche Anleger kann das der Fall sein, wenn der Anlagehorizont lang genug ist. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe 10 oder 20 Jahre Anlagehorizont und die jährliche Renditeerwartung ist gegebenenfalls höher, dann kann man das schon tun. Ja, aber ich glaube, hier spielt ein ganz anderer Faktor eine wichtige Rolle. Und zwar, dass wir mit den Daten, die wir sehen, nur investierte Portfolios betrachten und nicht das Haushaltsvermögen. Ja, das Haushaltsvermögen hat wahrscheinlich noch Barmittel, also entweder auf dem Konto oder auf dem Tagesgeldkonto oder unter dem Kopfkissen oder wo auch immer die Deutschen ihr Geld horten. Und es gibt Immobilien und andere Vermögenswerte. Und die sind ja nicht beobachtet. Das heißt, die Vermögensstruktur sagt ja nicht aus, dass über 90% in Aktien sind, sondern die betrachteten Portfolios sprechen für über 90% in Aktien. Mein Wunsch wäre jetzt, naja, wenn auch Geldbestand da ist, vielleicht kann man den investierten Teil noch größer machen, aber dann nicht unbedingt alles in Aktien, sondern vielleicht auch Anleihen beimischen, wie du es schon erwähnt hast.
Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Argument, dass man sagt, man hat nur das, was im Portfolio drin ist, und der Privatanleger hat ja immer noch eine gute Alternative, auf dem Tagesgeld was zu packen. Das ist dann natürlich im Portfolio sozusagen nicht drin.
Genau.
Die Tracker haben das zwar auch, also man sieht ja die Cashquote, aber im Portfolio ist es nicht drin, außer es wäre dann Geldmarkt, ETF oder sowas.
Ja.
Das ist in der Tat ein Argument, ja. Wenn man jetzt sagt, man investiert in Anleihen, da gibt es ja auch ETFs dafür, wo man dann breit gestreut investieren kann. Macht das Sinn, dann einfach sich zu überlegen, okay, so wie bei einer Aktienanlage, ich nehme weltweit gestreut, dann nehme ich Anleihen mit einer entsprechenden breiten Streuung, oder wie kann man da so grob jetzt, ohne ins Detail zu gehen, da vorgehen?
Also kurz gesagt, Anleihe-ETFs machen das Ganze einfacher, weil Anleihen sind etwas komplizierter als Aktien. Bei Anleihen ist die Frage, wie ist die Restlaufzeit, wie ist die Verzinsung oder es kann auch einen Coupon geben. Wie ist die Verzinsung, wenn ich bis zum Auslauf der Anleihe halte und so weiter und so weiter.
Ja, Bonität wahrscheinlich auch, welchen Schulden ich habe, Währung vielleicht noch, ja.
Das spielt alles noch natürlich die Rolle, was die Renditeerwartung betrifft, ja. Also es ist etwas komplizierter. Diese Komplexität kann man dann über ETFs etwas rausnehmen, wenn man sagt, okay, man investiert breit gestreut in Anleihen und bekommt als Renditeerwartung ja ungefähr abhängig vom Zinsniveau, deshalb, was eben gerade die Renditeerwartung ist. Also ich glaube, unsere Schätzung, es soll jetzt keine Prognose sein, aber ungefähre Schätzung für die nächsten 10 Jahre bei weltweiten Anleihen in Euro abwährungsgesichert sind so 3,6% pro Jahr über die nächsten 10 Jahre. Und das Entscheidende ist, wenn man Aktien mit Anleihen mischt, dass die Anleihen so eine Pufferfunktion übernehmen können. Also zum einen ist der Gleichlauf zwischen Aktien und Anleihen nicht gegeben. Also wenn zum Beispiel europäische Aktien fallen, fallen wahrscheinlich auch amerikanische Aktien oder zumindest sind die ähnlich. Bei Anleihen hat es nochmal so ein Diversifikationseffekt, sagt man, dass wenn die Korrelation, also der Gleichlauf nicht in der Nähe von 1 ist, dass dann das das Portfolio schwankungsärmer machen kann. Und das Zweite ist, dass die Schwankungsbreite bei Anleihen grundsätzlich geringer ist. Also wenn ich sage, ich kann nicht schlafen, wenn ich im Minus bin, dann bringen Anleihen was. Und somit kann man auch in Schwankungsphasen diesen, wenn es mal runtergeht, das so ein Stück weit abfedern. Mhm. Und das alles führt zu so einer Pufferfunktion von Anleiheportfolio.
Wir haben ja gehört, dass die Anleger eher finanzaffin sind, erfahrene Anleger. Habt ihr irgendwie auch untersucht, was die so in Krisenszenarien gemacht haben? Weil da wäre jetzt spannend zu erfahren, wurde dann da auch aus Panik sozusagen verkauft, weil sie ja auch viel in Aktien investiert haben oder ganz das genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe schon eine Vermutung, ja, was ist dann rausgekommen? Ne?
Also wir haben uns nur einen schwankungsintensiven Zeitraum angeschaut, also zwischen 2023 und Mitte 2025 gab es diesen einen Fall, in dem es gewackelt hat an der Börse, als die US-Regierung US-Handelszölle angekündigt hat. Und das haben wir uns angeschaut, was da passiert ist. Und das ist auch, weil ich am Anfang sagte, das Überraschende ist eher was Positives. Das ist auch was uns richtig freut. Also, was ist passiert am sogenannten Liberation Day? Ja? Ich glaube, 10. April war das doch, oder? Ungefähr, also auf jeden Fall im April letzten Jahres. So, das Handelsvolumen ging deutlich hoch. Wir erinnern uns ja noch, dass das alle an dem einen Tag sehr aufgeregt waren. Die Broker wurden vielfach frequentiert durch Website-Besuche oder App-Besuche der Nutzer. Es war extrem viel los. Also das Handelsvolumen ist gestiegen. Das beobachten wir auch in den Daten. Mhm. Und jetzt müssen wir natürlich differenzieren. Warum ist das Handelsvolumen gestiegen? Waren es eher Käufer oder eher Verkäufer? Beides ging hoch. Aber die Käufe gingen ebenfalls stark hoch. Und es war nach wie vor so, dass an diesem Tag selbst und um diesen Tag herum die Käufe, die Verkäufe deutlich überwogen. Mhm. Ja? Also es wurde, natürlich haben manche es zum Verkaufen leider genutzt. Leider muss man im Nachhinein sagen. Aber viele haben es auch genutzt zu sagen, okay, jetzt bekomme ich ja das Gleiche vielleicht günstiger. Also haben manche Menschen nachgekauft. Mhm. Und das Coole ist, wenn wir jetzt differenzieren zwischen ETFs, offenen Fonds und Einzelaktien und betrachten einen Zeitraum vor der Ankündigung, also vor dem Schock, dann hatten wir in ETF Zuflüsse, in offenen Fonds so ungefähr eine Null und in Einzelaktien hatten wir auch Zuflüsse. Und dann kam dieser Tag, an dem es so gewackelt hat. Da hatten wir bei ETFs dann starke Zuflüsse in dem, was wir beobachtet haben. Bei offenen Fonds kleine Abflüsse, bei Aktien starke Abflüsse vergleichsweise. Aber bei Aktien wurde dann die Phase danach, also die 7 Handelstage danach, wurden dann genutzt, um eher zuzukaufen.
Wenn man schnell raus und dann wieder rein und bei ETFs eher so strategisch, so hamstermäßig, kriege ich günstig, da kaufe ich jetzt mal nach. Ja. Vielleicht Sparpläne oder keine Ahnung, was da alles reingeflossen ist dann.
Ich habe mal von einem Fondsmanager gehört, der sagte, ja, ich kaufe das ja, weil ich es ja haben will. Mhm. Also nicht, um es zu handeln. Scheinbar wollen die ETF-Anleger die ETFs haben und kaufen nach. Und bei Einzelaktien wurde das auch genutzt, um zu versuchen, diese Schwankungsphase für sich zu nutzen. Ja. Aber insgesamt ein Bild, was uns sehr freut. Ja? Also insgesamt wurde in der Krisenphase nachgekauft. Man muss dazu sagen, es war auch kein Crash, ja, sondern kurzfristig mal
schwierig. Naja, aber da ist ja ordentlich stark runtergegangen, die Kurse. Also da kann ich mich schon noch an die Berichterstattung erinnern. Das war ja schon so ein bisschen,
das war
so ein bisschen Krise.
Ja. Es war Krise, es war ein kleiner Crash, aber es waren jetzt nicht die, weiß nicht, -50%, die man an anderer Stelle manchmal gesehen hat, wenn es so eine tiefere Krise ist. Und in dem Fall, ja, haben Käufer das genutzt, um das Portfolio aufzustocken scheinbar.
Aber das zeigt auch vielleicht nochmal, um auf das Bild vom am Anfang zurückzukommen, dass vielleicht doch eher so eine Core-Satellite-Strategie gefahren wird. Ne? Ich habe hier wirklich einen Kern von ETFs, das ist meine Altersvorsorge, vielleicht habe ich da einen Sparplan. Also ich sammle da wirklich Anteile in einer Anlageklasse Aktien an und möchte die möglichst lange halten, bis ich halt davon irgendwann mal leben kann. Und bei den Aktien ist es vielleicht so ein bisschen doch eher dann, sagen wir mal, spekulativ und man reagiert schneller und man will vielleicht auch mal einen schnellen Euro irgendwie machen, ja. Zeigt es ja eigentlich, ja.
Wir wissen es nicht im Detail. Ich würde es mir wünschen, weil ideal wäre es doch, wenn jemand diese Aufregung am Kapitalmarkt unbedingt braucht, ja, zum Beispiel durch Einzelaktien, dann kann man das ja tun. Aber dann finde ich es gerade sinnvoll, wenn man noch einen Kern hat, wie du es gerade sagst. Ja.
Wenn man jetzt übergeordnet schaut, und ihr habt bei euch auf der Webseite ja auch Teilbereiche nochmal analysiert. Da gibt es Bereiche, wo man richtig nochmal nachlesen kann. Das verlinke ich am besten alles in der Videobeschreibung. Gibt es denn jetzt so aus deiner Sicht drei Erkenntnisse, wo du sagst, das sollte man jetzt mitnehmen für seine persönliche Geldanlage?
Ja, also die erste Erkenntnis ist die Leserinnen und Leser für sich selbst treffen. Also bitte Studie lesen, und weil man kann sagen, was machen denn andere Anleger wie ich? Ja, weil wir haben ein Bild von Anlegern und die tun verschiedene Dinge, und da kann man vielleicht davon lernen, was andere machen. Also zum Beispiel ETFs spielen eine Rolle. Wie sieht das Portfolio über die Zeit aus? Also das ist die große Intention der Studie, von anderen lernen. Das Zweite, was ich hervorheben möchte, ist, bei Vanguard sagen wir immer, stay the course, also bleib am Ball. Mhm. Wenn ich ein langfristiges Anlageziel habe, zum Beispiel, ich habe einen Sparplan, und wenn ich es schaffe, dann schiebe ich noch ein bisschen mehr da rein, und ich muss jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht unbedingt ans Geld ran, dann bleib bitte bei dieser langfristig aufgesetzten Anlagestrategie mit Ziel, das ist die Disziplin. Mhm. Und das beobachten wir in der Studie. Das ist die zweite Erkenntnis. Eher regelmäßig zukaufen ist langfristig sinnvoll für den Vermögensaufbau. Und das Dritte ist, achte auf die Gesamtkosten im Portfolio. Mhm. Also wir sehen, dass über die Zeit, da spielen auch Finanzportale wie Extra-ETF eine hervorragende Rolle, was die Finanzbildung betrifft. Es ist leider so, dass Kosten fressen die Rendite auf. Mhm. Wenn ich einen teuren Investment vorhabe, dann schmälern die Kosten die Rendite. Das lernen die Anleger über die Zeit. Also achte auf die Gesamtkosten im Portfolio. Andere Anleger tun es auch, siehe unsere Studie. Mhm. Also was lerne ich von anderen Anbietern? Diszipliniert Kosten.
Das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit schon sagen. Jetzt haben wir es nochmal wissenschaftlich so ein bisschen analysiert. Ja,
was cool, die Daten zu sehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Was, wenn wir jetzt sagen wir, wir machen das nochmal. Ich weiß gar nicht, wie eure Pläne da sind. Und man würde es in 5 Jahren jetzt nochmal machen. Ja, was würdest du dir dann wünschen, was sich da verändert hat?
Also wir freuen uns sehr, wenn wir eine wiederkehrende Publikation draus machen. Gut, dass du 5 Jahre sagst. Bis dahin ist viel Arbeit zu tun für euch im Finanzbildungsbereich.
Wenn er aus Altersvorsorge-Depot ist,
auch das
ist dann auch 4 Jahre sozusagen, ja, Marc.
Spaß. Stimmt. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, gerade, weil du Altersvorsorge ansprichst, gerade bei der Rentensituation und bei allgemein der Haushaltslage, wir haben 37,5% Haushaltsvermögen in Cash oder cashnahen Produkten. Das müssen wir irgendwie rentierlich anlegen. Ja? Nicht alles, okay, fair, aber ein Stück davon kann durchaus in diese Richtung Kapitalmarkt geschoben werden. Also ich möchte, dass in 5 Jahren die Cashquote deutscher Haushalte niedriger ist. Und wie schaffen wir das? Natürlich nicht, wenn wir allen sagen, hey, komm, schieb dein ganzes Vermögen jetzt mal nur in Aktien, weil Aktien sind ja bei dem, was wir betrachten, die Anlageklasse mit dem meisten Potenzial, aber auch der meisten Schwankungsbreite. Sondern vielleicht schaffen wir es Anleger, die eine andere Risikoneigung haben und wegen der Risikoneigung nicht investieren, vielleicht schaffen wir die auch in den Kapitalmarkt zu bekommen. und die dürfen dann mehr Anleihen nehmen beispielsweise. Also dass Anleihen in 5 Jahren eine größere Rolle spielen, wäre auch wünschenswert.
Ja, schauen wir mal, was wir dafür tun können. Ich glaube, der nächste Initialzünder wird letztendlich das Altersvorsorgedepot sein, wo sich sehr wahrscheinlich viele, wenn nicht sogar alle Menschen einmal in Deutschland nochmal geballt sozusagen an das Thema Altersvorsorge kümmern.
Ja.
Und früher oder später, wenn man auf der Folie ja auch gesehen hat, wenn man klein anfängt sozusagen und wenn man dann mehr Vermögen hat, was man da auch lernt, also sprich, ja, man schichtet um mehr in ETS, reduziert damit ja die Kosten. Das sind ja alles Learnings, die dann auch hoffentlich stattfinden bei einer deutlich größeren Anzahl an Menschen.
Also im Altersvorsorgedepot, glaube ich, liegt die große Chance darin, dass wir den Menschen in Deutschland vermitteln, Anlegen ist sinnvoll und die Schwelle, Geld anzulegen, eine niedrigere wird, weil man Berührpunkte damit hat. Und deswegen staatlich initiiert, ist das super für die Haushalte, für die Rentensituation und aber auch für die Kapitalmarktpartizipation, die sowieso schon besser wird, aber die im Vergleich zu anderen Ländern noch ein bisschen Aufholpotenzial hat.
Ja. Ja, ist ja schön. Bei uns im Tracker kann man ja auch so einen Kostencheck machen. Das heißt, man lädt sein Depot rein und dann gucken wir bei jedem Fonds oder ETF, wie der durchschnittliche Bestand ist und rechnen dann die Gebühren aus, die da bezahlt werden. Und das sieht man dann auf den ersten Blick gleich, wenn man einen aktiv gemanagten Fonds hat mit hohen Gebühren, ob sich das rechnet oder beziehungsweise was er kostet, kann man ja am besten mal ausprobieren, neben den ganzen anderen Vorteilen, die wir im Tool haben. Super, vielen Dank, Axel. Sehr spannend. Also wir verlinken eine Menge in die Videobeschreibung. Da kann man sich die Studie dann noch runterladen und von anderen lernen. Das ist eigentlich das Beste. Einmal gucken, man muss nichts Neues erfinden. Es gibt so viele Leute, die schon viele Erfahrungen gemacht haben. Warum nicht an der Erfahrung dann sich orientieren und für seine persönliche Geldanlage umsetzen. Vielen Dank für deine Zeit und gerne dann bis zum nächsten Mal.
Besten Dank, hat Spaß gemacht.
So, das war der Talk mit Axel Haus zum Vanguard Portfolio Check. Ich habe es im Video schon erwähnt. In der Videobeschreibung findest du nochmal weiterführende Links zur Studie und zu einzelnen Bereichen, die du auf der Vanguard Webseite jeweils dann in Ruhe nochmal nachlesen kannst. Wenn du Fragen hast dazu, gerne Kommentare stellen. Natürlich gerne das Video teilen und auch liken. Und dann sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.